Am letzten Donnerstag hat das Forum Glaube, Bibel, Wissenschaft ja wieder einen Vortrag mit Professor Gitt an der Universität veranstaltet, in Räumen der Universität. Viele aus unserer Gemeinde arbeiten dort mit. Viele von Ihnen wissen auch, dass im Oktober der ASTA, also die sogenannte allgemeine Studentenvertretung, auch wenn die meistens nur einen sehr geringen Teil der Studenten vertritt, ich weiß das aus meinen eigenen Studentenzeiten, hatte im Oktober dieser ASTA eine ähnliche Veranstaltung bereits massiv gestört. Für diesmal waren wieder Proteste angekündigt. Und deshalb haben unsere Ordner am Eingang darauf geachtet, dass einige wenige Besucher, die den Eindruck vermittelten, sie wollten nur stören, also durch aggressives Auftreten, einige hatten auch schon so eine leichte Alkoholfahne, dass die nicht eingelassen wurden. Das waren von 500 Leuten etwa 10 bis 20 Personen. Einige ASTA-Leute haben diesen Vorgang dann sehr verfälschend gegenüber der Presse dargestellt. Und das führte dann zu diesem Artikel in der Neuen Hannoverschen Presse von gestern, der ein völlig schiefes Bild von den Vorgängen vermittelt. Bibeltest als Einlasskontrolle? Fragezeichen. Schon als eine sehr eigenartige und eigenwillige Darstellung. Hier werden die Veranstalter als Fundamentalisten bezeichnet. Den Veranstaltern, so hat der ASTA gegenüber der Presse gesagt, geht es um die Verbreitung fundamentalistischer Weltanschauung. Die Uni wird gezielt genutzt, um dieser Glaubensauffassung einen wissenschaftlichen Deckmantel zu verleihen. Und dann wird hier in so einem Kasten angeblich erklärt, was Kreationismus sei. Kreationismus ist ein Teilaspekt des religiösen Fundamentalismus, sei er christlicher, jüdischer oder islamischer Natur. Das hat dann auch nicht viel gebracht, offensichtlich, dass der Journalist der Neuen Presse bei mir angerufen und mich befragt hat, denn was er dann wirklich in dem Artikel gebracht hat von dem, was ich gesagt habe, war sehr rudimentär und auch bei weitem nicht so, dass es diesen falschen Eindruck hätte zurechtrücken können. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat es dann noch schlimmer gemacht. In einer kurzen Meldung hat sie behauptet, die Veranstalter seien dem Kreationismus zuzurechnen. Sie stünden für eine wörtliche Auslegung der Bibel, das stimmt ja noch, kommt drauf an, was man darunter versteht. Und dann heißt es aber, und lehnten wissenschaftliche Erkenntnisse strikt ab. Das ist natürlich völliger Unfug. Viele von uns und von denen, mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten ja auch wissenschaftlich. Und dann heißt es hier wieder falsch, diesmal mussten sich nun Studierende, die sich den Vortrag anhören wollten, vorher einen Bibeltest unterziehen, wie ein ASTA-Sprecher berichtet. Damit sollte offenbar Kritik unterbunden werden. Also das ist mal wieder ein Lehrbeispiel dafür, wie stimmig und solide die Informationen sind, die wir manchmal über gewisse Presseorgane erhalten. Wir werden Anfang der Woche eine Presseerklärung dazu abgeben und versuchen dafür Klarstellung zu sorgen. Und ich möchte auch ruhig dazu einladen, Leserbriefe zu schreiben, um entsprechend hier auf diese Dinge einzugehen. Diese Erfahrung passt gut mit dem zusammen, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Auch in dem Text, der heute dran ist, den ich gar nicht extra für diesen Sonntag ausgesucht hatte. Aber ich denke, er passt wirklich sehr gut ausgerechnet an das Ende dieser Woche beziehungsweise den Anfang der neuen. Wenn Christen mit ihrer Botschaft an die Öffentlichkeit treten, dann wird das nicht in jedem Fall, aber immer wieder auch Widerstand auslösen. Es wird öffentliche Verleumdung nach sich ziehen. Dann muss man mit falschen Behauptungen rechnen, auf Diffamierungen gefasst sein. Dann kann man nicht selbstverständlich faire und sachliche Behandlung erwarten. Wer an die Öffentlichkeit geht, kann das nicht selbstverständlicherweise erwarten in einer säkularen Gesellschaft. Allerdings können wir uns nicht beklagen, verglichen mit dem, was die frühen Gemeinden in Israel damals erlebten, im ersten Jahrhundert, und verglichen mit dem, was manche Christen heute in anderen Ländern erleben. Da ist unsere Situation in Deutschland noch harmlos und komfortabel. Das dürfen wir nie vergessen. Damals gab es echte Verfolgung, wie auch heute unter der Herrschaft des Islam oder des Kommunismus oder anderer Weltanschauungen. Und trotzdem erlebte die Gemeinde Jesu ein atemberaubendes Wachstum. Und sie breitete sich in kurzer Zeit aus, so wie Jesus es angekündigt hatte: Ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Und darum ist unser Thema heute Gemeindewachstum in schwierigen Zeiten. Das ist für Christen offensichtlich ein Dauerbrenner, dieses Thema. Auch unser Predigttext berichtet von schwierigen Zeiten. In Vers 19 wird von Verfolgung berichtet, die sich wegen Stephanus erhob, wegen seiner öffentlichen Verkündigung. Und in Vers 28, ganz am Schluss unseres Textes in Apostelgeschichte 11, ist von großer Hungersnot die Rede, von der natürlich auch Teile der Gemeinde betroffen waren, je nachdem, wo sie lebten, in welcher Region. Und trotzdem kann diese Gemeinde sich freuen. Trotzdem erlebt sie Wachstum. In Vers 21 heißt es, eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und in Vers 24 steht, viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Wörtlich, es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und in Vers 26 heißt es, und sie lehrten viele. Das ist für uns eine ganz starke Ermutigung, liebe Geschwister, liebe Mitchristen hier in Hannover. Eine ganz starke Ermutigung, gerade in schweren Zeiten, auch und gerade unter schwierigen Bedingungen, kann die Gemeinde Jesu Christi, wenn Gott das will, wachsen, blühen und gedeihen. Das ist die Botschaft dieses Textes. Und Lukas zeigt uns hier, wie das geschieht, dieses Wachstum. Einerseits ist es eine ganz spezielle Situation im ersten Jahrhundert, die kann man nicht kopieren. Aber zugleich finden wir bestimmte Grundsätze, bestimmte Prinzipien, die zu allen Zeiten gelten. Das ist wieder typisch für die Auslegung der Apostelgeschichte. Zu allen Zeiten, wenn die Gemeinde Jesu wächst, wenn Gott das schenkt, unter allen Bedingungen gelten diese Prinzipien. Und das ist auch unsere Hoffnung hier in Hannover, dass die Gemeinde Jesu wächst. Dass, wenn Gott es schenkt, auch unsere Gemeinde wachsen darf. Nicht damit wir groß rauskommen, sondern damit noch viele Menschen den Weg zu Jesus Christus finden. Und unsere Aufgabe heute Morgen besteht nun darin, wir wollen herausfinden, wie das damals geschehen ist und was wir daraus für unseren Gemeindeaufbau lernen können. Und hoffentlich auch für unser Gemeindewachstum, wenn Gott es schenkt. Schauen Sie also bitte mit mir genau diesen Text an, Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 30, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen, also auch zu den Heiden, und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern, in Antiochia nämlich, beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Am Anfang erinnert Lukas also nochmal an die Ermordung des Stephanus. Das war ja in Apostelgeschichte 8 berichtet worden. Das war damals der Auslöser einer größeren Verfolgungswelle. Und das hat die junge Gemeinde nicht gelähmt, das hat sie nicht zerbrochen, diese Verfolgungswelle. Sondern ganz im Gegenteil. Die auseinandergetriebenen Christen haben die Botschaft von Jesus mitgenommen. Und überall, wo sie hinkamen, haben sie das verkündet. Zunächst in Samarien, wie wir gesehen haben, also nördlich von Judäa. Damals kamen viele Samaritaner zum Glauben. Die Samaritaner waren von den Juden nicht als Volljuden akzeptiert. So in ethnischer Hinsicht waren sie eine Verbindung aus Juden und den Besatzungsvölkern. So ein Mischvolk, wie die Juden sagten. Und jetzt hier in Vers 19 erleben wir, wie die Wahrheit von Jesus sich immer weiter ausbreitet. Eine geografische Grenze nach der anderen wird überschritten. Hier ist die Rede in Vers 19 von Phönizien. Das war der Libanon, heute würden wir sagen der Libanon, also ab Haifa rauf in den Norden bis zum Libanon, dann die Insel Zypern und schließlich syrisch Antiochia, noch weiter im Norden. Sie haben vielleicht so ein bisschen die Landkarte vor sich. Und was vorher schon in Caesarea bei diesem römischen Hauptmann von Cornelius geschehen war, wo ein Heide Christ wurde, und wo dann die Judenchristen akzeptiert haben, jawohl, Jesus genügt, der ist echt Christ, auch wenn er nicht den Umweg über das Judentum gemacht hat. Was da begann, das wird jetzt hier fortgesetzt. Das Evangelium breitet sich immer weiter nordwärts aus. Und wodurch geschieht das? Wir lesen es in Vers 19 und 20. Sie verkündigten das Wort. Steht in Vers 19, in Vers 20 nochmal, sie predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. So breitet sich das aus, durch die Verkündigung dieser zentralen Botschaft. Du Mensch lebst vor einem heiligen Gott und du brauchst seine Vergebung, um auf ewig gerettet zu werden, um versöhnt zu werden mit dem heiligen Gott. Und Jesus ist gestorben, um für deine Schuld zu bezahlen. Und nun ruf ihn an als deinen Herrn und Erlöser und lass dich befreien von deiner Sünde, von deiner Verlorenheit. Und er wird dich zu Gottes Kind machen. Er wird dich aufnehmen in sein Reich, in seine Nachfolge. Und du hast schon jetzt in ihm deinen Herrn und König und der Retter für alle Zeit. Das haben sie gepredigt. Und es waren unbekannte Leute, die das Evangelium von Jesus weitergegeben haben. Das sehen Sie hier. Das wird gar nicht groß mit Namen benannt. Es sind keine berühmten Evangelisten unbedingt. Sondern es waren unbekannte Leute, die das Evangelium einfach weitergeben. So steht es hier in Vers 19. Die aber zerstreut waren. Viele, vielleicht die allermeisten, die zerstreut waren. Ganz normale Christenleute geben das Evangelium von Jesus weiter. Und damit haben wir ein erstes Prinzip, das wir lernen können für Gemeindewachstum in schwierigen Zeiten. Und dieses Prinzip lautet Evangelisieren. Evangelisieren, das Wort ausbreiten, die Botschaft des Evangeliums weitergeben, so wie es hier in Vers 19 und in Vers 20 steht. Und das wird nicht berichtet von einigen Spezialisten, von einigen besonders herausragenden Rednern. Die waren vielleicht auch mit dabei und haben das öffentlich in Veranstaltungen getan. Aber darüber hinaus sind viele einzelne Christen aktiv. Unbekannte Leute. Und die einen, die konzentrieren sich noch mehr auf die vertraute Zuhörerschaft, auf die jüdischen Volksgenossen in Vers 19. Und andere gehen schon darüber hinaus, auch zu den Griechen, auch zu den Heiden, weil die das Evangelium von Jesus genauso brauchen. Und so kommt die christliche Gemeinde in Antiochien an. Antiochien, das heißt heute Antakia. Das liegt etwa 300 Kilometer nördlich von Sidon, auch an der Mittelmeerküste. Also noch etwas weiter oben. Hier leben viele Heiden. Hier entsteht die erste internationale christliche Gemeinde, wenn Sie so wollen. Eine multikulturell zusammengesetzte Gemeinde. Leute, die aus ganz unterschiedlichen Traditionen kommen und verbunden werden allein durch den einen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das entsteht hier. Gegründet war diese Stadt 300 vor Christus durch einen der Generäle Alexander des Großen. Ist auch sehr interessant, durch Seleukus Nikator. Und der hatte die Stadt nach seinem Vater Antiochus benannt und den Hafen 20 Kilometer entfernt davon, also noch näher am Mittelmeer dran, nach sich selbst, nämlich Seleukia. Das ist einfach nach Seleukus benannt. Und dort in Antiochia gab es eine wunderschöne Architektur. Antiochien trug den Namen Die Schöne, Antiochia die Schöne. Es gab einen Prachtboulevard, so wie den Champs-Élysées etwa. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, nennt sie die dritte Stadt des Reiches, hinter Rom und Alexandria. Und so war Antiochia die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien. Also das war kein Dorf. Das war Weltstadt. Man schätzt, circa 500.000 Einwohner haben damals dort gelebt. 500.000. Extrem kosmopolitisch. Es gab eine Judenkolonie, weil die Juden dort weitgehend gleiche Rechte wie andere hatten. Es gab Orientalen aus Persien, aus Indien, wahrscheinlich sogar aus China, wie uns die Historiker sagen. Und so nannte man diese Stadt auch Königin des Ostens. Und seit der römischen Okkupation eben 64 vor Christus waren dort auch viele Römer und Griechen. Also wirklich ein buntes Völkergemisch in dieser Stadt. Und Gott baut seine Gemeinde dort nicht irgendwo in der versteckten Provinz, sondern auf der Bühne der großen Weltgeschichte, mitten in der Öffentlichkeit. Das ist oftmals Gottes Prinzip gewesen, manchmal im Verborgenen, aber die christliche Gemeinde hat sich nicht versteckt, sondern sie ist immer wieder in die Öffentlichkeit rausgegangen und hat das Gespräch mit den Menschen gesucht und hat ihre Botschaft dem Sturm des Säkularismus ausgesetzt. So, und dann zeigt uns Lukas wieder diese Wahrheit, die wir schon oft in der Apostelgeschichte gesehen haben. Vers 21, die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Anzahl wurde gläubig. Das heißt, Gemeindewachstum liegt nicht in unserer Hand, sondern Gott mit seiner starken Hand muss das machen, muss es schenken, muss es geben. Gemeindewachstum ist nicht planbar, ist nicht organisierbar, ist nicht methodisierbar, ist nicht voraussagbar. Wenn du 1, 2 und 3 tust, dann hast du morgen 200 Leute mehr. Die Hand des Herrn tut es. Nach Gottes Plan und nach Gottes Maß und nach Gottes Willen. Und so ist es auch hier. Das ist Ausdruck für Gottes Macht, die Hand des Herrn. Aber wo Gott in seiner Gnade eingreift, da kommen die Menschen auch wirklich in Bewegung. Und das sehen Sie hier auch. Was bewirkt denn die Hand des Herrn? Eine große Anzahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Gott sorgt dafür, dass die Menschen wirklich Vertrauen zu dem Herrn Jesus als dem Auferstandenen fassen und dass sie umkehren von ihrem alten Leben, dass sie sagen, ich will nicht mehr nach meiner eigenen Pfeife tanzen, ich will nicht mehr mein eigener König und Herr und Gott sein, sondern ich will umkehren und ihm gehören und ihm dienen. Und all das Leben, das ich geführt habe, im Widerstand zu seinen Geboten, im Widerstand zu seinem Willen, aber vor allem im Widerstand zu ihm selbst, es soll hinter mir liegen. Er soll mein Herr sein und ich werde jeden Tag neu von seiner Vergebung leben und jeden Tag neu darauf bauen, dass er für meine Schuld starb. Umkehr und Glaube, das geschieht, wo Gottes mächtige Hand wirkt. Und das ist das erste Prinzip, das wir für unsere bekennende evangelische Gemeinde auch hier in Hannover lernen können. Gemeindewachstum unter schwierigen Bedingungen bedeutet evangelisieren. Und zwar viele, teils unbekannte Christen. Und zwar auch zu den Griechen, auch zu den Fremden, auch nach draußen. Nicht nur die vertraute jüdische Adressatenschaft. Geht hin, hat Jesus gesagt. Und darum unterstützen wir dieses Forum Bibel, Glaube, Wissenschaft von ganzem Herzen, weil wir die Fremden suchen wollen. Weil wir auch mit den Störenfrieden des Asta ins Gespräch kommen wollen. Weil wir mit jenen kritischen Geistern reden wollen, die sich das alles nicht vorstellen und die denken, wer an einen lebendigen Gott glaubt, der muss geistig nicht mehr ganz dicht sein und sich von der Wissenschaft verabschiedet zu haben, wie Sie es ja auch hier in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung lesen. Und der hat überhaupt keine Ahnung, was läuft in der philosophischen Diskussion. Auch mit den Menschen wollen wir reden. Aber wir wollen nicht zulassen, dass einige Randalierer stören, wenn andere zuhören und nachdenken wollen. Und wir wollen auch mit denen reden. Und ein Ehepaar hier aus unserer Gemeinde kümmert sich da auch besonders drum, in ihrer beruflichen Arbeit auch, die fremd und ganz weit weg sind, nicht durch ihre Ideologie, sondern durch ihre Sucht. Und die so gefangen sind in der Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol, dass sie auch so weit weg sind. Und so schickt Jesus uns zu allen, zu den Fremden, nicht zuletzt. Und es geht nicht nur um große Veranstaltungen, die sind wichtig, weil sie auch für Aufmerksamkeit sorgen und weil wir da manchen erreichen, denen wir sonst nicht sprechen könnten, aber das geschieht auch in tagtäglichen vielen Gesprächen. Und diese Verse hier über das Gemeindewachstum in Antiochia zeigen uns, wie wichtig jeder einzelne Christ in diesem dynamischen Prozess des Gemeindewachstums ist. Dass wir Gott wirklich bitten, Herr, öffne mir die Augen für die Frau an der Kasse im Aldi oder für den Nachbarn, wenn er die Treppe putzt und vielleicht ein Gespräch sich ergibt. Oder auch vielleicht einfach nur für meinen alten Vater, der im Altenheim ist und nie etwas von Jesus gehört hat, noch nie richtig ein Gespräch mit irgendjemandem geführt hat und der vielleicht auch ein Wort braucht oder wer auch immer. Sie alle kennen solche Menschen. Und Jesus will, dass alle seine Nachfolger bereit sind, so wie jener tapfere Versicherungsvertreter, von dem mir ein Kollege neulich erzählte, der hatte für ein Buch darüber recherchiert und dann noch mit einem der Beteiligten gesprochen. Das war ein Witwer, der hat erfahren, dass seine Frau durch einen ärztlichen Kunstfehler ums Leben kam. Ein ganz tragischer ärztlicher Kunstfehler. Und es hat diesen Mann so verständlicherweise so umgetrieben und zermürbt, dass er den Plan gefasst hat, diesen Arzt zu erschießen. Und er hat ihn dann zu einem Hausbesuch kommen lassen und erwartet, dass er an diesem speziellen Tag käme, sich hinter einer Mauer oder Hecke versteckt mit einem Gewehr und gewartet, dass der Arzt dort kommen würde, um entsprechend über den Haufen geschossen zu werden. Und aber statt des Arztes kam ein Versicherungsvertreter. Der wusste nicht, wie gefährlich er lebte, aber glücklicherweise hat der Witwer erkannt, dass es doch nicht der Arzt war. Und der Versicherungsvertreter hat dann mit ihm gesprochen. Ja, er musste ihn ja reinlassen. Er konnte nicht sagen, sorry, ich warte drauf, jetzt hier einen Arzt abzuknallen. Und sie kamen ins Gespräch und irgendwann packte der Witwer dann seine ganze traurige Geschichte aus und sie kamen ins Gespräch über, ja, was hat das mit Gott zu tun und warum braucht der Mensch überhaupt Gott? Es ging immer weiter und immer weiter und schließlich kam man zu der Frage der Schuld und der Versicherungsmann sagte, wir sind alle schuldig vor Gott, ich und sie. Und er sagte zu diesem Witwer, sie sind zu allem fähig als Mensch. Sie könnten glatt jemanden erschießen. Da zuckte der Mann natürlich zusammen und hat weiter gefragt, weiter gebohrt. Und da sagt der Versicherungsvertreter, ja gut, jetzt muss ich meine andere Tasche holen. Dann holte er die Tasche mit den christlichen Schriften und nicht mit den Versicherungspolicen und gab diesem Mann eine solche Schrift. Und nach einiger Zeit, einige Wochen später, fand dieser Witwer dann wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Durch den Versicherungsvertreter, der einfach bereit war, in einer Situation, wo sich das Gespräch ergab, der ist sicherlich nicht in jedes Versicherungsgespräch mit einer missionarischen Botschaft reingegangen, dann hätte ihn seine Firma ja schon längst gefeuert. Nein, aber er war wach für die Situation und als sich da eine Tür öffnete, hat er diesem Mann das Entscheidende gesagt. Und später hat der Witwer das dem Arzt dann erzählt und hat gesagt, wenn der nicht gekommen wäre, dann wären Sie jetzt ein toter Mann. So benutzt Gott Menschen und auch das ist Gemeindewachstum unter schwierigen Bedingungen. Wollen wir bereit sein und wer weiß, was wir dadurch bewirken und auch verhindern können. Als die Brüder in Jerusalem jedenfalls davon hören, was in Antiochia geschieht, da werden sie aktiv. Immerhin 500 Kilometer etwa von Jerusalem bis nach Antiochia. Und nun schicken sie den Barnabas. Das ist Vers 22. Es kam aber die Kunde davon, von Jerusalem, der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, also wie Gottes Gnade diese Gemeinde dann baute, da wurde er froh und ermahnte, man kann wörtlich übersetzen, und ermutigte sie, alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und wörtlich, es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Also, das ist das zweite Prinzip, was wir hier über Gemeindewachstum lernen. Ermutigen. Erstens evangelisieren. Zweitens ermutigen. Warum schicken die ausgerechnet Barnabas, die Jerusalemer? Die hatten noch mehrere Mitarbeiter. Wir erfahren in Kapitel 4 über diesen Barnabas, dass er genannt wurde Sohn des Trostes. Das war also offensichtlich jemand, der Menschen gut ermutigen konnte. Und der war übrigens noch gebürtig in Zypern. Der hatte also in seiner Kindheit schon mit Heidenkindern gespielt. Der wusste, was das mit den Heiden auf sich hatte. Der hatte wahrscheinlich auch nicht solche Berührungsängste. Und er war offensichtlich ein Mann, der gut ermutigen konnte. Und hier lesen wir, das ist auch sehr interessant, dass Lukas das betont. Er wurde froh über dieses Gemeindewachstum in 23, Vers 23. Also er war nicht neidisch. Er hat nicht gedacht, ja, wir sind in Jerusalem ja eigentlich die große Zentrale und jetzt wachsen die ja auch in Antiochia, wer weiß, was da rauskommen wird. Er wurde froh, er freut sich über das Wachstum dieser anderen Gemeinde. Und dann steht hier, und er ermahnte, und wörtlich eigentlich muss man sagen, er ermutigte sie alle. Das Wort, das im Griechischen da steht, parakaleo, das bedeutet sowohl ermahnen als auch ermutigen. Es ist beides. Es ist ein Ermutigen, das den anderen auf Christus verweist. Und interessant, Sohn des Trostes, wie man Barnabas nannte, ist ein Wortspiel zu diesem Parakaleo. Sohn des Trostes heißt nämlich Hyos Parakleseos. Da steckt das also auch wieder drin. Er war ein Sohn des Trostes. Er war ja einer, dem es ein Herzensanliegen gewesen ist, seine Mitchristen aufzurichten, zu ermutigen. Und es war so wichtig, dass die zum Glauben gekommen waren, dass die jetzt nicht in einem christlichen Eisschrank dort in dieser Gemeinde landeten. Nun waren sie da, nun gut, nun muss man irgendwie mit ihnen fertig werden. Sondern, dass sie gestärkt wurden, ermutigt worden sind, weitergeführt worden sind. Wir sollten uns immer wieder fragen, wie können wir einander ermutigen? Das ist wichtig für unser Gemeindewachstum. Wir können einander dadurch ermutigen, dass wir einander zuhören. Manchmal, da merken wir doch einfach, da braucht es einer einfach mal, dass man ihm mal in Ruhe zuhört und er auspacken kann. Und wir können einander ermutigen, indem wir einander Freude machen. Wenn jemand mal in einer blöden Situation ist und wir wissen, der ist zurzeit ganz schön kaputt. Und vielleicht schreiben wir ihm einfach eine ermutigende Mail. Oder wir bringen ihm das nächste Mal, was weiß ich, ein kleines Buch oder einen Blumenstrauß mit oder so. Einfach, dass man sich Gedanken macht. Es kommt ja gar nicht so sehr auf die Sache als solche an, sondern auf das Herz und auf das Signal, das dahinter steckt. Und dass ich ihn anrufe, dass ich jemandem auch meine Fürbitte zusage. Und ich sage, gut, ich kann, das ist hammerhart, dass du jetzt die 87. Bewerbung geschrieben hast und immer noch keinen Arbeitsplatz. Das ist schwer, ich weiß. Aber ich denke an dich, ich will für dich beten und sag mir, wie es weitergegangen ist. Und ermutigen kann auch sein, dass ich jemandem mein Mitgefühl zeige in einer Situation, wo ihm Unrecht geschieht. Manchmal ist das ja so, man erzählt jemandem von wirklich einer ganz schönen Gemeinheit, die einem widerfährt, und man hat den Eindruck, das rührt ihn gar nicht. Manchmal verteidigt er sogar noch die einem die Gemeinheit antun. Also da können die dollsten Geschosse durch die Luft fliegen und unser Glaubensbruder steht daneben und sagt, ja, so war das also. Ja, ermutigen bedeutet, dass ich mich auch mal für jemanden empöre, wenn ihm Unrecht geschieht. Dass ich sage, was haben die dir da mitgespielt? Das tut mir leid. Es ist unmöglich, was sie da mit dir gemacht haben. Lass dich nicht unterkriegen und werd nicht bitter in deinem Herzen. Also auch mal, dass ich mein Mitgefühl und mein Mitleiden und auch mal meine Mitempörung artikuliere. Auch das kann eine Form der Ermutigung sein für den anderen, dass ich nicht einfach alles so ungerührt an mir ablaufen lasse, wenn den anderen die schlimmsten Gemeinheiten widerfahren. Tja, und am wichtigsten ist, dass ich seinen Blick auf Jesus richte. Das ist die größte Ermutigung. Und sehen Sie, das hat hier Barnabas vor allem gemacht. Wozu ermutigt er sie nämlich? Das steht in Vers 23. Er ermutigte sie, mit ganzem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das heißt, er hat sie dazu ermutigt, keine halben Sachen zu machen, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, wirklich Jesus nun nachzufolgen, sich um ihn und um sein Wort zu drehen. Bleib dran an ihm, hat er immer wieder gesagt. Und er hat sie ermutigt, zur Beständigkeit an dem Herrn zu bleiben. Er wusste, wie viel Knüppel einem Christen oft zwischen die Beine geworfen werden. Er wusste, wie oft von innen unser Zweifel uns überkommt und von außen alle möglichen Versuchungen. Und wie unser Stolz sich wieder dick macht und wie wir zu Kompromissen und Halbheiten neigen aufgrund unserer Wankelmütigkeit und so. Wir kennen doch ein bisschen wenigstens unsere Herzen. Und das wusste Barnabas genauso und hat sie ermutigt, hier steht Vers 23, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und dazu wollen wir uns auch immer wieder ermutigen. Wirklich immer mehr zu Christus hinzuwachsen und wenn einer gestolpert ist, wieder aufzustehen und wieder um Vergebung zu bitten und wieder weiterzumachen und dann haken wir uns auch geistlich gesehen gewissermaßen unter und beten füreinander und weisen uns darauf hin, dass Christus immer wieder vergibt. Liebe Mitchristen, das ist heute für unser Gemeindewachstum wichtig, dass wir evangelisieren und auch ermutigen. Und wir brauchen solche Leute wie Barnabas. Ein Ausleger hat von Barnabas so schön gesagt, er war der Mann mit dem größten Herzen in der Kirche. Also, the man with the biggest heart in the church. So hat es William Barclay gesagt. O gebe Gott uns ein solches großes Herz, dass wir für den anderen mitdenken und mitlieben und immer wieder uns überlegen, wie können wir ihn ermutigen, wie können wir ihm was Gutes tun und vor allem, wie können wir ihn auf Christus hinweisen und ihn an den Herrn Jesus binden. So, und die Folge dieses Mutmachens, jetzt sehen wir, wie die Mission weitergeht. Vers 24 steht dann am Ende, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen, also die Mission geht weiter. Und wissen Sie, da müssen wir genau auf die Formulierung schauen. Deswegen sage ich nochmal die wörtliche Übersetzung. Es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Es wurde hinzugetan. Das heißt, wer tat hinzu? Gott. Das ist so ein sogenanntes göttliches Passiv. Es wird hinzugetan und es wird kein Handelnder dort benannt. Und das bedeutet in der Bibel in der Regel, Gott handelt. Er tut hinzu. Er macht es selbst. Jeder, der wirklich zur Gemeinde von Herzen hinzugefügt wird, wird hinzugefügt, weil Gott es macht. Das ist ein feststehender Begriff für Gemeindewachstum. Gott tut hinzu. Und schauen Sie mal, wo hinzu tut der Herr? Ist Ihnen das aufgefallen? Da steht nicht, und es wurde der Gemeinde eine beträchtliche Menge hinzugetan, sondern da steht, es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Also das ist nicht einfach christliche Vereinsmeierei. Und wir freuen uns, dass ein paar mehr Karteikarten da stehen und die Mitgliederliste etwas länger ist. Sondern das Entscheidende ist nicht, dass sie der Gemeinde zugetan wurden, sondern dass sie dem Herrn hinzugefügt werden, dass sie zu Jesus gehörten. Dass sie jetzt in seiner Nachfolge standen, dass sie Gottes Kinder waren. Und wer zu Jesus gehört, der wird dann auch von Jesus in eine Gemeinde eingegliedert. Ganz klar. Aber das Hauptaugenmerk bei dem Gemeindewachstum richtete sich nicht darauf, dass die bei der nächsten Jahresbilanz ihr vorher ausgerechnetes Gemeindewachstumsziel präsentieren konnten, sondern dass sie wussten, Menschen werden an den Herrn Jesus Christus gebunden als ihren Herrn und Erretter. Und das ist auch das Ziel unseres Gemeindewachstums. Wir freuen uns, dass Gott es wirklich schenkt, dass immer wieder neue Menschen auch dazukommen. Und wir freuen uns über jeden Stuhl, der hier steht und der nicht leer ist. Und wir sind dem Herrn dankbar für alles, was er auch in dieser Hinsicht tut. Aber das Hauptziel ist, dass Menschen an Christus selbst gebunden werden. Darum geht es bei echtem Gemeindewachstum. Und so geschieht es auch hier. Das ist das zweite Prinzip. Und dann will ich noch schnell das nächste und dann auch das dritte und dann das vierte entfalten. Der Barnabas, der beweist nun eine ganz erstaunliche Demut. Was macht er nämlich im nächsten Schritt? Vers 25. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Antiochia aber wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also das ist das dritte Prinzip, was wir hier finden. Lehren. Evangelisieren, ermutigen, lehren. Lehren, das ist das dritte Prinzip des Gemeindewachstums. Und er sucht sich ausgerechnet den Paulus. Paulus war schon damals ja ein bisschen ein Promi in der christlichen Szene. Barnabas wusste, dieser Paulus, der war hochbegabt, starke Persönlichkeit, und er holt ihn trotzdem. Er holt ihn gerade. Paulus hat nach seiner Bekehrung ja auch wahrscheinlich keine leichten Zeiten erlebt. Er schreibt einmal, dass er auch sich eine neue Existenz aufbauen musste. In Philipper 3, da steht dieser Satz, ich habe alles eingebüßt. Und manche Ausleger vermuten, dass Paulus vielleicht von seiner Familie enterbt worden war aufgrund seiner Bekehrung. Ist also denkbar. Aber diesen Paulus, der jetzt selbst viel Ermutigung brauchte und der bestimmt dankbar war, dass Barnabas sich um ihn gekümmert hat, diesen Paulus holt er jetzt ran. Weil er weiß, was Gott diesem Paulus geschenkt hat. Mit diesem Paulus zusammen lehrt er dann die Gemeinde in Antiochia. Er weiß, die sind zum Glauben gekommen. Wir haben jetzt versucht, dass sie ein Stück Heimat hier finden in der Gemeinde. Jetzt muss es weitergehen. Jetzt müssen sie gelehrt werden. Sie müssen gründlich gelehrt werden. Und hier steht, viele werden gelehrt. Viele! Das ist nicht nur so ein kleiner Kreis von Intellektuellen. Also Paulus sagt, gut, die Akademiker, die sich bekehren, die lehren wir dann. Für die anderen ist das sowieso zu kompliziert. Sondern viele, in dem Sinne ganz viele Christen, im Prinzip alle. Für alle ist das wichtig. Was bedeutet denn Lehren? Lehren bedeutet, dass ich Menschen unterweise in der Wahrheit des lebendigen Gottes. Dass sie lernen, die Bibel so zu lesen, dass sie Gott persönlich besser kennenlernen dadurch. Das bedeutet, dass ich sie lehre. Dass ich in der Bibel mich selbst besser kennenlerne und verstehe, wie ich vor Gott als Mensch dastehe und welchen Plan Gott mit meinem Leben hat. Lehren bedeutet aber auch, dass ich von der Bibel her die Vorgänge in der Welt erkläre und bewerte und sage, was Gottes Wille auch in bestimmten ethischen Fragen ist. Lehre bedeutet, dass ich Gottes Konzept weitergebe für das Zusammenleben, etwa in der Ehe oder in der Familie oder in der Gemeinde oder im Beruf. Gott will uns eine zusammenhängende Weltanschauung vermitteln durch sein Wort. Eine Weltanschauung im besten Sinne des Wortes. Und es ist unsere Verantwortung als Gemeinde, dass Christen das mit uns gemeinsam im Studium des Wortes Gottes kennenlernen. Weil Gott uns dadurch immer mehr zu sich zieht, dass er uns immer mehr über sich sagt und darum auch über uns selbst uns immer mehr verstehen lässt und diese Welt verstehen lässt und die Zusammenhänge begreifen lässt und uns urteilsfähig macht und klarsichtig. Das ist das Ziel der Lehre. Und wissen Sie, das wird in pragmatischen Zeiten wie diesen leicht vergessen. Und viele Gemeinden, gut meinende Gemeinden, haben schweren Schaden dadurch gelitten, dass man sie nicht gründlich in Gottes Wort verankert hat. Und weil sie nicht gründlich gelehrt waren, sind sie in viele falsche Entscheidungen hineingestolpert, weil sie nicht die Maßstäbe hatten, nicht die Kriterien hatten, nach denen sie die Entscheidung hätten treffen können, weil sie nicht grundsätzlich an die Dinge herangegangen sind, sondern immer so nach Bauchgefühl und Situation und Umständen und wer gerade der Stärkere war oder was gerade Mode war. Sie sind in falsche Entscheidungen reingestolpert, sie haben den Überblick verloren, sie haben sich oftmals verstrickt und verzettelt. Von einer Riesengemeinde in Chicago wurde sinngemäß gesagt, diese Gemeinde ist 100 Quadratmeter breit, aber nur 10 Millimeter tief. Und das kann nicht nur Gemeinden in Chicago passieren, sondern auch in Deutschland. 100 Quadratmeter breit, viele Leute, viel Trubel, viel Aktion, aber kein Tiefgang, kein wirklicher Halt, keine echte Veränderung des Herzens durch den lebendigen Gott in seinem Wort. Und deswegen müssen wir aufpassen. Und Jesus, der Herr Jesus, hat die Wichtigkeit der Lehre von Anfang an betont. Sie wissen, der Missionsbefehl am Ende von Matthäus ist zugleich ein Lehrbefehl. Geht hin in alle Welt und lehret sie, hat der Herr Jesus gesagt. Also, daran wollen wir uns auch in unserem Gemeindeaufbau immer wieder erinnern lassen. Das ist das dritte Prinzip. Und sie lehren dort ein Jahr. Und nach diesem einen Jahr, dann verabschieden sie sich von Antiochia und sagen, so, jetzt ist genug gelehrt. Jetzt ist mal was anderes dran. Nein, das machen sie bestimmt nicht. Sondern Paulus hatte das Prinzip, während er lehrte, auch immer wieder andere ranzuziehen und auszurüsten, die ihrerseits selber lehren konnten. 2. Timotheus 2, Vers 2 steht das zum Beispiel. Und so wird das garantiert hier in Antiochia auch gemacht haben, dass er sozusagen in einem Schnell-Bachelor-Durchgang von einem Jahr andere Leute rangezogen hat, um in der Gemeinde die Aufgabe der Lehre weiterzuführen. Und so wollen auch wir, dass viele hineinwachsen in das Wort Gottes und immer mehr lernen, auch andere zu lehren. Und so kann Paulus dann guten Gewissens wieder weiterziehen. Und dann steht hier dieses hocherstaunliche Ergebnis. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Das ist für uns so selbstverständlich, dass wir uns Christen nennen. Aber da geschah es zum ersten Mal. Wissen Sie, das war wahrscheinlich erstmal als Spitzname gedacht. Vielleicht sogar als ein kleiner Schimpfname. Aber was sagt uns das über die Christen in Antiochia? Dass sie offensichtlich ständig von Christus geredet haben. Dass Christus so ihr Denken und Reden und Miteinander bestimmte, dass die Leute von außen gesagt haben, das sind diese Christen, die da immer von Christus reden, diese Jesuisten, diese Jesus-Leute, die immer mit ihrem Jesus kommen und alles an ihrem Jesus messen und ständig für ihren Jesus einladen und sich immer auf ihren Jesus berufen. So ähnlich kann man sich vorstellen, wird es gelaufen sein. Irgendwann hat man gesagt, das sind die Christen. Wenn man das doch von uns auch sagen würde. Wenn man doch von uns sagen würde, das sind die Christen und nicht denken würde, das sind die Leute, die sich auf irgendwelche alten Vorstellungen berufen und Heuchler sind wie alle anderen, sondern warum nennen sie sich Christen? Weil sie Christus lieben. Und weil Christus ihr Denken und Reden und Entscheiden prägt. Das ist Gemeindewachstum, so wie Christus es will, dass er im Mittelpunkt steht. Und dann zum Schluss das letzte Prinzip, das wir hier finden für Gemeindewachstum. Dann haben sie es geschafft. Evangelisieren, ermutigen, lehren und schließlich viertens fürsorgen. Das sind die letzten Verse. Hilfe für Brüder, 27. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, also Jerusalem und Umgebung, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch. und schickten sie zu den Ältesten, also zu den Gemeindeleitern, durch Barnabas und Saulus. Das ist das letzte Prinzip für Gemeindewachstum, fürsorgen. Schauen Sie, Kaiser Claudius, der hier angesprochen wird, regierte von 41 bis 54 nach Christus. Und wir wissen, dass es zur Zeit des Kaiser Claudius wirklich etliche Hungerkatastrophen gegeben hat. Und zwar verteilt über das ganze Römische Reich, zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Regionen. Es gab schlechte Ernten, es gab Versorgungsprobleme. So, das wissen wir von Lukas, aber das wissen wir auch von anderen Historikern, die uns das berichtet haben, sodass wir diese Hungersnot etwa datieren können auf die Zeit von 46 bis 48 nach Christus. Das passt also genau rein in die Regierungszeit des Claudius von 41 bis 54. 46 bis 48 nach Christus. So, und das können Sie zum Beispiel bei Tacitus nachlesen, in den Annalen, oder bei Sueton in seinem Werk über Claudius, oder etwa bei dem jüdischen Historiker Josephus in seinen Altertümern. Da wird über diese Hungersnöte berichtet. Und Josephus schreibt etwa, dass zu Claudius Zeiten große Hungersnöte waren, die die Leute in Judäa bedrückte, sodass viele starben, weil ihnen die elementarsten Nahrungsmittel fehlten. So sagt es Josephus. Und die Kirche in Antiochia reagiert ganz großzügig. Geistliches Wachstum zeigt sich auch in unserer Opferbereitschaft. Zeigt sich auch darin, dass wir nun wirklich beschließen, dem Bruder zu helfen und es nicht nur beschließen, wie hier steht, sondern es dann auch tun, dass wir es durchführen. Und dass die Leute überlegt haben, was können wir machen? Der Agabus sagte, Leute, im Namen Gottes, es wird so kommen. Damals gab es noch diese Propheten, die unmittelbar in der Gemeinde wirkten, solange die Bibel nicht abgeschlossen war. Und sie haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Und wir müssen das mal festhalten, weil es immer wieder vergessen wird. Von Anfang an hat sich die christliche Gemeinde durch ihre sozialen und diakonischen Aktivitäten auch ausgezeichnet. Das war immer mit im Blick. Das war nicht die erste Verantwortung, weil es einem, der in die Hölle kommt, nichts hilft, wenn er mit guter sozialer Versorgung in die Hölle kommt. Das Wichtigste war immer die Botschaft des Evangeliums. Aber es galt immer das Motto, was Paulus dann später formuliert hat, tut Gutes für jedermann. Zumeist an des Glaubensgenossen, aber auch für jedermann. Und das haben sie hier getan. Von Anfang an haben sie füreinander auch gesorgt und hochinteressant. Die deutschen Sozialisten haben in ihrem Gothaer Programm 1875 einiges gesagt zur Verantwortung für Schwache. Und Karl Marx hat dieses Programm der Gothaer Sozialisten 1875 kritisiert. Er hat gesagt, das geht nicht weit genug. Und was hat Karl Marx gefordert? Er hat gefordert, von jedem nach seinen Möglichkeiten, für jeden nach seiner Bedürftigkeit. Von jedem nach seinen Möglichkeiten, für jeden nach seiner Bedürftigkeit. Und wenn Sie diesen Vers 29 sich anschauen, dann könnten Sie meinen, Karl Marx habe seine These aus diesem Vers 29 abgeschrieben. Als habe er das hier kopiert. Hier steht, unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen zu geben. Warum das bei Karl Marx nicht geklappt hat, sondern am Ende dann immer in Katastrophen und Mordgemetzeln und Krieg endete. Und warum es bei den Christen dagegen recht gut geklappt hat, lässt sich leicht erklären. Weil beide von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ausgingen. Karl Marx hat gefordert, dass der Mensch das aus eigener Kraft tun muss. Er hat erwartet, dass wenn man das von den Menschen fordert, dass er das auch leisten könne und seinen Egoismus besiegen könne und in der Weise selbstlos dem Armen helfen. Und das hat nie funktioniert. Nie wirklich funktioniert. Und die Christen, die haben gewusst, das schaffen wir nicht. Wir können mal ein bisschen gut sein, aber nicht dauerhaft, nicht grundlegend. Die Christen haben von dem Herrn Jesus Christus ein verändertes Herz geschenkt bekommen, eine neue Gesinnung, eine Befreiung des Gewissens. Und dadurch waren sie ganz anders von Jesus Christus dazu ermächtigt, selbstlos zu lieben und zu geben. Sie haben das auch nicht perfekt getan. Auch wir wissen, wie sehr wir manchmal mit unserem eigenen Egoismus noch zu kämpfen haben und mit unserer Gedankenlosigkeit und mit unserer Selbstbezogenheit. Das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Sie kennen ja sich, so wie ich mich kenne. Aber als Christen haben wir eine ganz andere Voraussetzung. Und dadurch gelingt unter Christen manches, was bei Marx nie wirklich gelungen ist. Fürsorge. Fürsorge ist das vierte Prinzip des Gemeindeaufbaus. Und so wuchsen in Antiochien viele Helfer und Spender heran. Und auch wir brauchen wirklich, liebe Gemeinde, den Blick für die Brüder, für die Brüder und Schwestern, um sie zu unterstützen, um sie zu ermutigen. Nicht nur sozial und materiell, sondern auch geistlich. Und darum bin ich so dankbar etwa für meine Kollegen aus dem Malachi-Kreis, mit denen wir immer wieder größere Konferenzen durchführen und über Projekte gemeinsam nachdenken. Wir hatten jetzt am Montag und Dienstag unser Jahrestreffen, um die Konferenzen der nächsten beiden Jahre vorzubereiten. Und das war eine große Ermutigung, eine große gegenseitige Stärkung. Und einer ist dann am Mittwoch, also einen Tag später, nach Südamerika gereist, um dort die Brüder zu stärken. Wolfgang Bühne. Dienstag haben wir noch lange miteinander gesprochen und am Mittwoch ist er dann abgereist nach Kuba, nach El Salvador wird es gehen in den nächsten Tagen, nach Honduras. Können Sie auch mal mit dafür beten? Und ich habe gefragt, was machst du da? Er sagt, ja, er geht dorthin, er wird die Christen schulen, sie ermutigen, Gottesdienste mit ihnen halten und er wird ihnen helfen, er ist ja Verleger, dort in Kuba einen Buchdruck aufzubauen, sodass das missionarische und weiterführende Literatur in Kuba selbst produziert werden kann. Und da will er den Glaubensbrüdern dort helfen, das auf den Weg zu bringen und zu organisieren. Und so hat er sich aufgemacht an diesem Mittwoch nach Kuba, El Salvador und Honduras. Der Blick für die Brüder, die Fürsorge, nicht nur für die Nahen, sondern die Fürsorge auch für die Fernen. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich von unserer Forumsveranstaltung vom Donnerstag erzählt, habe gesagt, was uns da möglicherweise erwartet und die Brüder gebeten, dafür zu beten. Und gestern Abend, als ich von einer anderen Reise zurückkam, fand ich dann eine Mail von Andreas Fett, das ist der Redakteur der Zeitschrift Fest und Treu. Und er schrieb noch, lieber Wolfgang, wie verlief der Donnerstagabend mit Werner Gitt? Wir haben intensiv dafür gebetet. So, das ist der Blick für die Brüder, dass man weiß, man kann sich aufeinander verlassen. Man steht füreinander ein. Und in der Nähe und in der Ferne ist es unser Anliegen, die Brüder zu tragen, zu ermutigen und so gemeinsam Jesus zu dienen. Das ist das vierte Prinzip, das wir hier in Antiochia lernen. Die Fürsorge für die Brüder vor Ort und die Schwestern vor Ort und in der Ferne. Und das Gute ist, wissen Sie, die Leute in Antiochia, die sagen nicht, wir haben hier genug zu tun. Wir haben hier so einen hohen Aufwand. Ach, unsere Kräfte sind ohnehin bis zum Zerreißen gespannt. Lasst Jerusalem Jerusalem bleiben. Nein, sie sagen, okay, uns wurde geholfen, uns haben die den Timotheus geschickt und den Barnabas geschickt und jetzt schicken wir ihnen den Barnabas plus Paulus plus Geldsack zurück. Das ist doch eine gute Investition, die Jerusalem da gemacht hatte und sie haben es mit reichen Zinsen aus Antiochia wieder zurückbekommen. Und wissen Sie, was nicht zu Christen passt? Zu Christen passt nicht Egoismus, das sehen wir hier. Und zu Christen passt auch nicht Provinzialismus. So ein enges Kirchtumsdenken, dass man gerade die eigenen Bedürfnisse noch bis zur nächsten Ecke betrachtet und die Brüder im größeren Umkreis und gar in der weiten Welt völlig aus dem Blick verliert. Und so möge Gott uns auch als Gemeinde bewahren vor Egoismus und vor Provinzialismus. Und wir wollen lernen hier von diesen Vorbildern in Antiochia, dass wir immer wieder auch die Aufgabe der Fürsorge deutlich wahrnehmen und uns fragen lassen, wo der Herr unsere Hilfe für andere will und wo das, was wir empfangen haben, auch von uns nun an andere weitergegeben werden kann. Barnabas plus Paulus plus ein Sack voll Geld. Wir können uns freuen und damit komme ich auf die Zielgerade, wenn wir sehen, wie souverän Gott seine Gemeinde ausbreitet. Und nehmen Sie das mit in die Woche, diesen Bibeltext. Und lassen Sie sich dadurch bitte ganz stark ermutigen. Weil wir sehen, wie Gott vorangeht. Immer weiter gen Norden in diesem Fall. Und Antiochia wird dann der Brückenkopf für die große Mission des Paulus. Ab Kapitel 13, in Kapitel 12 kommt noch eine sehr spannende Geschichte dazwischen. Die gucken wir uns nächsten Sonntag an. Aber ab Kapitel 13 werden dann ausführlich die Missionsreisen des Paulus berichtet. Und da sehen wir, dass Antiochia ein Hauptquartier für ihn ist. Das Hauptquartier. Und von dort aus dann eine Bewegung weit nach Europa hinein und noch weiter darüber hinaus sich vollzieht. Und im Gefolge dieser Missionsreisen des Paulus entsteht dann 2000 nach Christus auch unsere liebe bekennende evangelische Gemeinde hier in Hannover. Wir sind auch drin in dieser Linie. Und wenn wir Christus dienen wollen, wenn wir uns nach einem gesunden Gemeindewachstum sehnen, gerade auch in schwierigen Zeiten, von denen wir am Anfang gesprochen haben, dann legt uns unser Herr heute Morgen die gleichen Prinzipien vor, die er damals in Antiochia angewendet hat. Und darum lasst uns auch evangelisieren. Evangelisieren unter den Menschen hier in unserer Stadt, Hannover und Umgebung und in unserem privaten Umfeld. Und darum lasst uns zweitens einander ermutigen, wie Barnabas es tat, der Sohn des Trostes, und uns fragen, wer braucht in der kommenden Woche meine Ermutigung besonders. Und lasst uns die Lehre des Wortes Gottes hochhalten, damit wir fest gegründet sind in seiner Wahrheit und wissen, was wir zu tun haben und wie wir unsere Situation verstehen sollen. Und dann das Vierte, wir wollen fürsorglich sein, füreinander und für unsere Glaubensgeschwister in der ganzen Welt. Lasst uns immer wieder den Blick für die Brüder und Schwestern finden, dass wir einander dienen und helfen. Und dann wird unser Herr uns ein echtes, gesundes Gemeindewachstum schenken. Das ist keine Garantie für große Zahlen. Gut, wenn Gott das will, kann er das auch schenken, dass in ein paar Jahren dann mal dieser Saal auch zu klein wird und wir uns irgendeine weitere Lösung überlegen müssen. Wenn Gott das will, kann er das tun. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Aber wir haben nicht die Garantie, dass er es tut. Aber er kann es tun. Aber das Wichtigste beim Gemeindewachstum ist, dass wir unserem Herrn Jesus treu sind. Dass wir ihm treu sind. Und dass wir dadurch auch einander helfen und tragen können. Und dann wird diese Gemeinde hier zum Segen werden für die Stadt Hannover. Und wir werden immer mehr einen Blick für diese Stadt bekommen, auch für die Nöte dieser Stadt, auch für die notleidenden Menschen dieser Stadt. Diese Stadt braucht das Zeugnis der Christen. Hannover braucht nicht uns, aber Hannover braucht Jesus. Und wenn er will, dann wird es auch hier immer wieder heißen, wie wir das in Vers 21 lesen. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Auch in Hannover. Amen.